Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Das Nordderby, es liegt hinter uns und damit auch all die Euphorie, die im Vorfeld eines solchen Spiels entsteht. Das Mitfiebern, die Leidenschaft. Geblieben ist große Ernüchterung und wie immer die Frage, woran lag's? Zu Werder und seinem Nichtgeschick gibt es wahrscheinlich ziemlich viele Antworten. Die gehen wir heute durch und damit moin zum 100. Nachspieldeich, dessen elementarer Bestandteil ihr von Anfang an wart und seid. Ihr schnackt mit uns über unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 98213 mal die 8 und die 4 und wir nehmen eure Flanken auf. Gestern übrigens die meisten Beiträge mit richtig Puls. Unser Jubiläum, das wollten wir zugegebenermaßen irgendwie anders feiern, aber nachdem im Spielverlauf besinnen wir uns aufs Wesentliche und nehmen die Partie analytisch auseinander. Und da kommt auch schon mein Deichstube-Kollege Malte Bürger mit rein, der gestern in feiner Doppelspitze mit Bjarne Vogt in Hamburg unterwegs war. Moin du, also gemeinsames Moin. Reisen stellt man sich auch irgendwie anders vor, ne? Was für eine bittere Niederlage, was für ein mieser Dämpfer.
Ja, das stimmt, absolut. Also wir hatten auch richtig Bock auf die Partie, einfach cooler Rahmen, richtig drauf gefreut aufs Nordderby. Hat's ja dann stimmungstechnisch auch einigermaßen gehalten, nur natürlich eher, wenn du HSV-Fan bist. Es war aus Bremer Sicht schon wirklich, ja, sehr, ja, nicht nur bitter, sondern einfach schon ernüchternd, was da wieder auf den Platz geboten wurde. Und das werden wir ja sicherlich jetzt nochmal in alle Einzelteile zerlegen.
Das Debakel, das nehmen wir auseinander, auf jeden Fall. Vorher würde ich aber vorschlagen, lass uns wenigstens eine verbale Kerze auf der Jubiläumstorte zünden.
Ja, so viel Zeit muss sein.
Genau, und einen Gratulanten mit reinnehmen.
Moin an das gesamte Deichstuben-Team. Ich möchte euch recht herzlich gratulieren zur 100. Folge Nachspieldeich. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht immer zu 100% mit euren Analysen einverstanden. Aber trotz alledem, und das möchte ich auch ehrlich zugeben, macht ihr einen ganz, ganz tollen Job. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß, viel Erfolg und alles Gute auf die nächsten 100 Folgen. Liebe Grüße, Clemens Christ.
Ja, vielen lieben Dank, Clemens. Danke. Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn du nicht konform mit uns gehst. Das nehmen wir mal als Kompliment unserer Arbeit, oder Malte?
Ja, finde ich auch. Also man kann es ja ohnehin jedem recht machen, aber ich finde es auch gut, wenn von Vereinsseite schon mal erkannt wird, dass wir nicht quasi nach deren Mund reden, sondern durchaus auch den Finger in die Wunde legen. Dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
Wobei das ja manchmal auch anders gelesen wird. Wir haben nämlich zum Beispiel von Volkart eine Sprachnachricht heute bekommen. Die spielen wir auch gleich teilweise noch vor, weil da sagt er auf jeden Fall, ihr seid viel zu unkritisch. Für mich seid ihr so ein bisschen gefühlt die zweite Pressestelle des SVW.
Wie gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Wir hören in die Richtung, hören wir tatsächlich alles. Egal, auch gerne mal nach Sieg oder Niederlage ist es dann auch so. Also die einen schimpfen, ihr seid zu harmlos. Die anderen schimpfen, ihr seid viel zu kritisch. Damit werden wir leben müssen, dass wir es einfach nie jedem recht machen können. Ich für mich würde aber schon einen deutlichen Grenzstrich zwischen Verein und uns ziehen.
Ja, und ich muss auch sagen, wir lesen übrigens all eure Beiträge. Es waren wirklich, wirklich viele, die seit gestern Abend reingekommen sind. Und das möchte ich auch nochmal sagen zur 100. Folge. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr uns so getragen habt in den letzten 100 Folgen, dass ihr kritisch seid, dass ihr uns auch immer wieder den Spiegel vorhaltet. Denn genau das macht es natürlich aus. Und ich freue mich insbesondere über ganz, ganz treue Stimmen. Jörg aus Viersen, Uwe aus Sieke, Bernd aus Rheinhessen, die wirklich von Anfang an mit dabei waren und die sind jetzt nur exemplarisch genannt an dieser Stelle. Also danke, 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 dass ihr so ein elementarer Bestandteil des Nachspieldeichs seid. So, und damit machen wir einen Strich unter das Jubiläum, denn wie gesagt, mir ist nach Feiern kaum zumute heute. Lass uns einfach mal auf dieses Spiel der Spiele schauen. Ich habe es im vergangenen Podcast gesagt, da zählt nicht nur die Tabelle, sondern wer die Nerven behält. Werder war das gestern definitiv nicht. Erst führst du mit einem 1:0, dann kommst du nach zwei Gegentoren nochmal aufs 2:2 und gibst das Ding dann in der 84. endgültig aus der Hand. Wollten die Jungs das zu wenig, Malte?
Ja, das war tatsächlich die Frage, die irgendwie am Ende alle umtrieben hat. Auch die, die eigentlich über den HSV berichten, haben genau das auch die Hamburger und dann später auch die Bremer gefragt. Das war die meistgestellte Frage. Amos Pieper hat sie damit beantwortet, indem er sagte, am Ende hat die dümmere Mannschaft verloren. fand ich auch, war ein deutliches Urteil. Marco Grüller hat gesagt, das war ihm teilweise zu ängstlich. Clemens Fritz sagte auch, definitiv hat der HSV in der Schlussphase mehr Intensität und Gier gehabt. Andere Meinungen gab es aber auch, muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Also Senelin fand schon, dass das Herz auf den Platz gelassen wurde. Auch Horst Steffen hatte sich vor seine Mannschaft gestellt und gesagt, er hatte schon zwei Mannschaften gesehen, die komplett gefightet haben. Da muss man allerdings auch sagen, er hatte darauf verwiesen, noch nicht die Zweikampfstatistik gesehen zu haben. Das wollte er sich unbedingt angucken, um ein abschließendes Bild zu haben. Das konnten wir dann danach kurz auch alle tun, weil dann waren die Zahlen endgültig da. Und da sah man dann ja schwarz auf weiß, dass Werder eben nur 40% der Zweikämpfe gewonnen hat. Auch in der Laufleistung waren sie hinten dran. Ballbesitzphasen waren niedriger. Es gab weniger geglückte Pässe. Und ja, wenn du solche Statistiken vorweist, dann sagt das einerseits viel über deinen Auftritt aus und b, macht das dann auch brutal schwierig, so ein Spiel zu gewinnen, dass du, und ich bleib da immer noch bei, auf keinen Fall verlieren musst, aber dass du es verlierst, ist dann am Ende absolut verdient.
Ja, die Frage ist ja immer, wie groß ist das Herz des Gegners? Und ich glaube, das ist so ein elementarer Punkt. Der HSV hat einfach mit viel mehr Willen gespielt gestern. Und die Statistik, ehrlich gesagt, die überrascht mich gar nicht. Wir müssen mehrere Spielszenen heute auseinandernehmen, aber auch fragwürdige Schiri-Entscheidungen und das Agieren des Trainers. Das müssen wir uns heute mal genauer anschauen. Zunächst vielleicht mal zur Einstellung und dem offensichtlich fehlenden Willen zum Sieg. Christoph aus Marburg sortiert das so ein. Die Derby-Niederlage ist aus meiner Sicht klar verdient, so wie es auch tut. Es scheint mir so, als wären die Spieler nach einem geschossenen Tor grundsätzlich der Auffassung, dass unmittelbar darauf der Abpfiff erfolge und sie deshalb nicht weiter zu kämpfen hätten. Nicht nur das heutige Spiel zeigt dies aus meiner Sicht allzu deutlich, sondern auch beispielsweise die Begegnung gegen Heidenheim oder Mainz. Eine gute Bundesligamannschaft braucht nicht erst ein Gegentor, um aufzuwachen und Torgefahr zu entwickeln. Gerade im Derby gehe ich doch nach dem ersten Tor auf das zweite. Das sollte sich doch eigentlich von selbst verstehen. Wenn aber ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es muss, wir aber selbst das immer wieder vermissen lassen, bringt mich das zu der bitteren Erkenntnis, dass wir es bei der aktuellen Mannschaft mit einem Scheinriesen zu tun haben, dem wir eher weniger als zu viel des Lobes zuteil werden lassen sollten. Also, eine Mannschaft, die größer wirkt, als sie spielt. Warum bekommen es die Spieler nicht hin, die Partie nach einem 1:0 so zu gestalten, dass sie am Ende als Sieger vom Platz gehen?
Erstmal schöner Vergleich. Also wirklich, finde ich gut. Scheinriese gefällt mir tatsächlich, weil du irgendwie denkst, Werder muss eigentlich viel mehr können, aber sie kriegen es einfach nicht auf den Platz. Und es ist mir auch unerklärlich, warum sie immer und immer wieder viel zu passiv agieren. Gerade auch in diesem Spiel, wo du in einer ersten Halbzeit, die ja nun wirklich auch nicht gut war von beiden Seiten, mehr oder weniger aus dem Nichts 1:0 in Führung gehst, den Volkspark komplett verstummen lässt. Da war also in der Pause wirklich absoluter Totentanz und auch, ich habe damit gerechnet, dass die aus der Kabine kommen und richtig Feuer machen, war nicht der Fall. Und du hast eigentlich wirklich alle Trümpfe in der Hand, dieses Spiel schnell in deine Richtung zu lenken, machst einen zweiten Treffer, Deckel drauf, Feierabend. Passiert einfach nicht. Und das hat natürlich die vielschichtigen Gründe einerseits, dass diese Mannschaft, glaube ich, immer noch nicht das hundertprozentige Vertrauen in die eigenen Qualitäten eigentlich hat, was wiederum damit zusammenhängt, dass diese spielerische Stärke einfach nicht vorhanden ist. Wir reden seit Wochen darüber und es ist ein elementarer Schwachpunkt in dieser Mannschaft, dass diese Offensivakzente, diese spielerischen Momente einfach viel zu selten nur aufblitzen. Es ist keine komplett einheitliche Offensivstruktur vorhanden. Diese spielerische Weiterentwicklung, die fehlt komplett. Werder möchte gerne Unterhaltungsfußball spielen und tut das überhaupt nicht, auch weil sicherlich dazu das Personal vielleicht im Moment nicht das Richtige ist, im Sturm ganz speziell. Und da ergibt sich eine Gemengelage, die dann einfach dazu führt, dass du unheimlich unattraktiv spielst. Aber dann denke ich eben, gerade auch in so einem Spiel, wenn es eben spielerisch nicht läuft, dann muss ich es auf anderen Wege gelöst bekommen. Und das haben natürlich die Hamburger geschafft, die, weil Werder so passiv war, eingeladen wurden, etwas mehr zu wagen und etwas mehr zu machen und dann gleichzeitig natürlich durch die Kulisse, das ist klar bei einem Heimspiel, dann eben auch den Background haben. Und wenn wir dann im Hinter- oder im Nachgang des Spiels unter anderem Yusuf Paulsen, den Siegtorschützen, dann in der Mixed-Zone haben und der dann noch über Motivation spricht und erzählt, dass der Coach der Hamburger, Merlin Polstein, ein Video angefertigt hat mit diesen ganzen kleinen Schnipseln der Werder-Fans, die vorher in Hamburg unterwegs waren, da Plakate aufgehängt haben und er dann im Nachgang sagt, also das hat uns richtig heiß gemacht. Als dann der Bus empfangen war kurz vor dem Spiel, sind die Spieler ausgestiegen und durch die Menge gelaufen und nicht mit dem Bus durchgefahren. Also die haben das da komplett zelebriert und fühlen sich natürlich am Ende jetzt bestätigt, während du von Bremer Seite nach einem fantastischen Fanmarsch irgendwie das Gefühl hast, also den einen oder anderen hat es dann vielleicht doch nicht ganz so auf den Platz bringen können und verstanden, worum es an dem Tag eigentlich geht.
Also das heißt, du hast im Grunde das Gegenteil bewirkt mit dieser Plakataktion.
Ja, wenn du schlecht formulieren willst, ja, dann hast du irgendwie den Gegner heiß gemacht und nicht die eigene Truppe, das stimmt.
Ja, aber es ist ja ganz interessant. Also du zeigst denen dann ein Video und die stehen zusammen und die strahlen das aus. Da fragt man sich ja, was läuft denn eigentlich hinter den Kulissen bei Werder ab? Andi aus Altrip hat uns zum Beispiel geschrieben, es hat heute an allen Ecken und Enden gefehlt und die Spieler waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Von daher war es leider eine verdiente Niederlage. Ist das so? Haben wir gerade zu wenig Mannschaftsgeist?
Ja, ich weiß nicht, ob es der Mannschaftsgeist tatsächlich ist. Ich glaube wirklich, dass das Problem ist, dass einfach gemeinschaftlich nicht oder dass eben nicht das Gefühl vermittelt wird gerade, dass das so klappt, wie es klappen soll. Also wir haben vor einigen Wochen, haben wir hier drüber gesprochen, was einer Mannschaft mehr gut tut. Mhm. Sind es gute Ergebnisse, die es eben gab, aber schlecht zu spielen? Oder ist es vielleicht für eine Mannschaft hilfreicher, auch mal zu verlieren, aber dabei gut gespielt zu haben? Und jetzt siehst du halt, wenn die Punkte nicht in dem gewünschten Maße kommen, wie zuletzt gegen Köln, wie jetzt gegen Hamburg, steht die Mannschaft halt gefühlt mit komplett leeren Händen da, weil sie nichts hat, an das sie sich so richtig festhalten und an dem sie sich aufrichten kann. Weil diese spielerische, offensive Grundstruktur ist nicht vorhanden. Deswegen das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Und also es würde mich nicht wundern, also was heißt nicht wundern, also die Spieler erkennen ja selber, dass das fußballerisch zu wenig ist. Es wird dann in gewissem Maße dagegen gehalten, aber es fehlt eben das Mittel, den Gegner so zu bespielen, dass der total unter Druck gerät und nachdenken muss und plötzlich nochmal eine Veränderung machen muss oder keine Ahnung. Es ist ja nicht so, dass Werder mal irgendwann den permanenten Dauerlauf starten kann. Und das ist definitiv ein großes, großes Manko dieser Mannschaft, dass sie A, nicht in der Lage sind, für genügend Befreiung zu sorgen. Und wenn, dann wird ja, also war es ja gestern, der Ball dann irgendwann weit nach vorne geschlagen und nicht mehr richtig präzise gespielt. Also das ist ja keine Befreiung im klassischen Sinne, sondern du willst ja mit spielerischen Mitteln den Gegner bearbeiten. Das ist ein großes Problem und solange das nicht vorhanden ist, wird auch die Mannschaft nicht das größte Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit haben. Sondern wenn wir uns auch zurückerinnern an Spiele wie gegen Mainz oder gegen Wolfsburg, dann waren das Einzelleistungen von Jens Day und Samuel Bangula, die am Ende dafür gesorgt haben, dass du mit einem mehr als blauen Auge davongekommen bist. Aber dieses, dass du jetzt dich an ein Spiel zurückerinnerst, wo irgendwie, ja, die ganze Zeit Werder dominiert hat oder zumindest über weite Strecken das Spiel komplett unter Kontrolle hat, die kannst du ja wirklich an einer Hand abziehen.
Ja, und die letzten Partien haben es gezeigt. Jetzt spielst du schlecht und produzierst damit ein schlechtes Ergebnis. Insbesondere vor so einem Derby solltest du ja leidenschaftlich brennen. Ja, da solltest du keinem Spieler mehr erklären müssen, worum es geht. Wir haben in dem Kontext schon häufig diskutiert, ist es die fehlende Reife? Ist es immer noch die Mannschaft, die nicht eingespielt ist? Klar ist auf jeden Fall. Der Trainer hat da gerade eine Stammelf, auf die er nicht voll und ganz vertrauen kann. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Vorher lass aber vielleicht mal hören, was unser Fußballfreund und Taktikexperte Tobi Escher zum Geschehenen sagt. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen hat dieses Derby auf vielen Ebenen verloren. Sie waren kämpferisch schlechter als der Hamburger SV, sie sind weniger gelaufen. Aber auch taktisch hatte der Hamburger SV bessere Ideen in diesem Spiel. HSV-Trainer Merlin Polzin hat sich für eine etwas überraschende Aufstellung entschieden. Bakary Jatta hat auf Rechtsverteidiger begonnen, Vieira davor. Die Idee dahinter war, Bakary Jatta weit nach vorne zu schieben, sodass Gröhl viel nach hinten arbeiten muss. Werder stand entsprechend häufig defensiv in einer Fünferkette. Der HSV hat dann versucht, das Spiel auf die andere Seite zu tragen. Hier ist mit Dompe der beste 1-gegen-1-Spieler. Aber sie haben auch immer wieder versucht, Dompe frei zu bekommen, indem sie da auf dieser Seite eine Überzahl hergestellt haben. Vieira ist zum Beispiel auf diese Seite sehr häufig rübergerückt. In der ersten Halbzeit hat Werder das noch ganz gut verteidigt bekommen. Sie standen häufig passiv in einem 5-2-3, wenig Druck ausgeübt, aber sie haben es auch mal wieder gut geschafft, Dompe zu doppeln. Nach der Pause hat der HSV seine taktische Idee deutlich besser ausgespielt. Dann kam mit Muheim ein neuer Linksverteidiger, der die Linie runtergerannt ist. Und wenn der Werder sich dann mit zwei Spielern auf Dompe gestürzt hat, stand dann häufig Muheim frei. Und er hat ja auch zwei Tore mit eingeleitet, das erste und das dritte Tor. Gerade diese Flanken auf den zweiten Pfosten, die Muheim dann auch geschlagen hat, die waren für Werder ein häufiges Problem, weil sie dann mit ihrer Fünferkette ein bisschen zu weit rübergerückt waren, eben weil sie Dompe doppeln wollten. Und offensiv, muss man auch sagen, kam von Werder sehr, sehr wenig in dem Spiel. Also der HSV hat da einfach ein relativ mannorientiertes Pressing aufgebaut, haben viel Druck vorne ausgeübt. Werder hat dann relativ schnell den Ball lang gespielt und das hat zu nicht viel geführt. Es war auch das Spiel tatsächlich, wo Werder die zweitwenigsten kurzen Pässe gespielt hat in der Saison. Nur gegen Heidenheim waren es weniger und gegen Heidenheim war ja auch keine monstergute Leistung bei dem 2:2. Also da muss man sagen, es gab nicht so richtig die Idee, wie man diese Hamburger Spielweise kontern möchte. Es kam auch relativ wenig Impulse von der Bank und deswegen auch aus taktischer Sicht muss ich sagen, ganz klarer Derby-Sieg für den Hamburger SV.
Ja, dickes Thema in den vergangenen 12 Stunden, zu wenig Impulse von der Bank. Da haben wir von euch auch eine Menge Zuschriften zu bekommen. Viele sägen da schon am Stuhl des Trainers. Das wollen wir jetzt mal bewusst nicht machen. Wir wollen das wirklich echt mal analytisch auseinandernehmen. Denn wenn wir jetzt so übers Coaching, In-Game-Coaching insbesondere sprechen, kann das ja mehrere Facetten haben. Da geht es einmal um die Wechsel, die vorgenommen werden. Da geht es aber auch um die Fähigkeit des Trainers, das Spiel live zu lesen, auf Verläufe adäquat zu reagieren. Matthias will dazu wissen, wie bewertet ihr das In-Game-Coaching von Steffen? Ja, Malte, wie schätzt du das ein? Ist Horst Steffen zu passiv, beziehungsweise liest er die Partie nicht gut genug und zieht dann im laufenden Spiel die falschen Schlüsse? Wie würdest du es so einschätzen, seinen Aktionismus am Spielfeldrand?
Er selbst ist natürlich für den neutralen Beobachter zu passiv, aber er ist halt genau so, wie er immer ist. Und vor 4 Wochen hieß es noch, oh, der ist angenehm ruhig, der lässt sich auch von Medienvertretern überhaupt nicht auf der Fassung bringen. Da wurde sich gefreut, wenn wir irgendeine Frage gestellt haben und er hat uns auch mal auflaufen lassen. Der ist einfach so, der ist einfach ruhig, der ist der ruhigere Beobachter. Genau das wollte man haben und das hat man jetzt bekommen. Und die Leute, die eher für die Impulse von der Bank sorgen, das ist dann eben Co-Trainer Raphael Duarte in Zusammenarbeit auch mit Christian Groß. Das sind diejenigen, die eher die Lautsprecher sind. Auch ein Raphael Duarte hat das gestern unten an der Bank auch wieder gemacht. Das ist auch im Training so der Fall. Also die Mannschaft ist diese Ansprache gewöhnt und weiß, dass der Trainer sich nur einschaltet, wenn er es für richtig hält. Das passiert halt in erster Linie bei den Ansprachen in der Pause und auch vor dem Spiel und natürlich sicherlich auch im Nachgang und bei der Analyse, die am heutigen Tag stattfindet. Das wird nicht irgendwie Larifari durchgewunken, sondern da wird auch knallhart angesprochen, was da alles schiefläuft. Aber während des Spiels, so ist Horst Steffen eben und da verbiegt er sich nicht. Und da muss man sich jetzt mit anfreunden, dass er das eben so macht. Ich kann natürlich jeden verstehen, der sich wünschen würde, dass da jemand ist, der ein bisschen mehr fuchtelt und die Spieler mehr antreibt. Aber das ist eben nicht Horst Steffen und das wird man auch jetzt nicht mehr verändern können. Insofern wird er weiterhin so coachen, dass das gesamte Trainerteam vielleicht oder ziemlich sicher, wie auch vom Kollegen Escher angesprochen, mehr Impulse geben muss. Das finde ich auch, hat man in der gestrigen Partie ganz gut gesehen, gerade wenn man erkennt, dass der Hamburger SV ein bisschen was anders macht und damit die eigenen Spieler bindet, dann muss man da natürlich irgendwelche Mittel auch gegensetzen können. Aber da sind wir tatsächlich auch wieder bei dem Punkt, dass es nicht nur um 2, 3 taktische Verschiebungen dann in dem Fall geht, sondern eben auch, dass die Mannschaft das Grundgefühl haben muss, wir wissen dann auch, wie wir diese Situation spielerisch lösen können. Und das ist diese Grundbasis, die aktuell nicht vorhanden ist, auf der du dann eben auch weitere Veränderungen aufbauen kannst. Und das ist natürlich ein Problem, an dem alle arbeiten müssen und an dem natürlich auch das Trainerteam zu einem ganz großen Maß seinen Anteil hat. Deswegen würde ich jetzt auch noch nicht am Trainerstuhl sägen, aber natürlich ist das Kerngebiet, mit dem die sich beschäftigen müssen. Und es wäre fahrlässig, das nicht zu tun. Aber so wie ich die Beteiligten einschätze, werden sie das auch tun. Es muss nur langsam erkennbar sein, dass es da eben eine Entwicklung gibt, weil sonst werden wir dieses Thema noch viel, viel länger diskutieren.
Laura hat uns geschrieben, ich habe vorhin ein bisschen nachgedacht und dachte mir so, ob so ein Trainer, der bisher nur in unteren Ligen trainiert hat, überhaupt mit Spielern solchen Formats kann. Da braucht es häufig eine bestimmte Ansprache, um jeden Einzelnen mitzunehmen. Ich will nicht sagen, dass Steffen das nicht kann, habe aber hier und da inzwischen meine Zweifel. Stelle ihn noch nicht an den Pranger, aber es sollte am nächsten Sonntag schon ein Sieg her.
Ja, aber ich glaube, da hat man eine ganz gute Mischung tatsächlich im Trainerteam. Also erstmal genießt er, glaube ich, den Respekt, weil er selber Profi war. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Er hat ziemlich viel erlebt. Der hat auch ziemlich viel, ich sag mal, Abstiegskampf erlebt. Also der war jetzt nicht einfach nur als Schönspieler bekannt, sondern der hat Fußball gearbeitet. Das ist etwas, was, glaube ich, bei Profis erstmal schon ein bisschen Eindruck schindet. Natürlich hat er eine spezielle Art, die vielleicht von dem, was viele Leute sich von einem Trainer vorstellen, ein bisschen abgeht, weil er einen sehr, ich sag mal, pädagogischen, väterlich-freundschaftlichen Ansatz wählt. Einer gewissen Ernsthaftigkeit und ich sag mal Eisen in der Stimme, wenn er es für nötig hält. Das ist eine Mixtur, an die muss man sich erstmal gewöhnen. Aber dass er vielleicht mit den Spielern nicht kann, das glaube ich nicht. Fußballern geht's am Ende darum, dass du einen Trainer vor dir hast, der weiß, wovon er redet. Und Horst Steffen ist ein absolut, das habe ich in allen Gesprächen wahrgenommen, die ich mit ihm geführt habe, Fußball-sachverständiger Mann. Also da ist er über jeden Zweifel erhaben. Und ich glaube nicht, dass es an solchen ja, an solchen Dingen da irgendwie mangelt. Gerade weil diese Mixtur mit Rafael Duarte, einem jungen Mann, der alle Sprachen spricht und die Spieler so zusammenholen kann. Dann hast du Christian Groß mit drin, der kürzlich noch Profi war, genau weiß, wie dieser Verein tickt. Also es gibt verschiedene Anlaufstellen, aber das Gesamtpuzzle, das funktioniert vielleicht noch nicht hundertprozentig.
Und was auch nicht so richtig funktioniert, und das treibt euch auch um, ist so dieses Thema, wer ist in der Startaufstellung gesetzt und wie spät oder früh reagiert der Trainer auf den Spielverlauf? Jan hat sich vom Spaziergang gemeldet, den er brauchte, um sich abzuregen, wie er selbst sagt.
Ich stehe vor einem Rätsel, ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich bin so ein bisschen gegen den Trainer, das gebe ich zu, so nett er sein mag. Wie kann man mit dem späten 1-0 dann top auf dem Feld lassen und keinen schnellen Konterstürmer bringen wie Jinma? Egal, was er jetzt vielleicht zuletzt für eine Körpersprache und so weiter. Ich bin völlig fassungslos. Und selbst der gute alte Werderaner Petersen hat diese Frage aufkommen lassen in der Co-Kommentation bei The Zone. Warum komme ich mit diesem Kick vor der Pause, mit diesem wichtigen Tor? Da muss ich doch den Gegner sofort vor neue Probleme stellen. Ich kann das überhaupt nicht verstehen.
Ja, gute Frage, Jan. Danke erstmal dafür. Haben wir uns auch gestellt während der Partie, denn ich hätte mir gewünscht, dass nach der Halbzeitpause gewechselt wird. War das ein Fehler oder ist das jetzt so eine versteckte Logik, die wir von außen gar nicht sehen können?
Nee, tatsächlich. Ich habe mich das auch befragt und mich auch gewundert. Also ich fand auch, dass Keke Top dieses Mal komplett in der Luft hing. Völlig unglücklicher Auftritt, war kein Faktor, Bälle verloren, nicht richtig festgemacht. Also das Experiment hätte ich auch nach 45 Minuten beendet, habe ich auch nicht nachvollziehen können. Jetzt waren ohnehin gestern alle relativ wortkarg, deswegen ist in diese Richtung dann auch irgendwann nicht mehr tiefer durchgedrungen, weil, glaube ich, alle so unter Schock standen, dass man wirklich erstmal nochmal in Ruhe sich alles angucken wollte. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen unbefriedigend, aber das war die Antwort, die wir sehr häufig bekommen haben. Wir müssen jetzt erstmal nach Hause und gucken uns das dann nochmal in der Analyse in Ruhe an. Horst Steppen hat zugegeben, er wird sehr, sehr schlecht schlafen die Nacht, weil ihn das auch alles sehr beschäftigt hat. Und ja, also ich fand es auch wirklich seltsam, zeigt aber eben auch nur, welche personellen Probleme Werder einfach da hat. Also es sagt ja auch viel aus, dass zum Beispiel ein Justin Ginmark vor einem Victor Boniface eingewechselt wird, zeigt ja nur noch mehr, dass ein Victor Boniface momentan auch überhaupt keine Rolle spielt.
Genau, aber du hättest ja mit Ginmark, das wird ja auch zur Sprache gebracht, den schnellen Konterstürmer gehabt. Und wenn du siehst, dass es mit Keke Top in der ersten Halbzeit eben nicht so top läuft, wie du das wünschst, dann wäre das doch mal etwas gewesen, was auch den Gegner überraschen könnte in dem Moment. Und wo du auch nochmal nachlegen kannst, weil du ja häufiger auch tatsächlich Spielszenen hattest. Zumindest habe ich das so gesehen. Da fehlte es Keke Top an Geschwindigkeit. Da wäre ein Justin Ginma einer gewesen, der da nochmal viel mehr Schnelligkeit, Tempo reinbringt und vielleicht oder die ein oder andere Torchance dann auch kreieren kann an der Stelle.
Gehe ich komplett mit. Also sehe ich ganz genauso. Habe ich auch vermutet, dass er viel, viel mehr Entlastung hätte bringen können, die in der Phase nötig war. Auch er der Spieler ist, der da eben dir dann den zweiten Treffer noch früher bescheren kann. Also das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden.
Okay, also wer auch vielleicht andere Impulse viel früher hätte reinbringen können, ist Samuel Bangula. Und da haben wir eine Sprachnachricht bekommen von Volkert aus Düsseldorf.
Dieser Kader hat etliche Probleme und es wird Zeit, dass Horst Steffen anfängt, sie zu lösen. Und ich verstehe auch nicht, warum Spieler in der 79. oder 88. Minute eingewechselt werden wie Bangula und Boniface. Also entweder sind sie so schlecht, wie er immer sagt, dann braucht man sie auch nicht in der 88. Minute einwechseln. Oder aber man lässt sie mal ein bisschen eher spielen, damit vielleicht die sich auch im Spiel entwickeln können. Und ich denke, es ist auch an der Zeit, dass man jetzt mal ein klares Wort spricht.
Ja, also da geht's nochmal um das Wechselverhalten von Horst Steffen. Was soll und kann von einem Spieler kommen, der in der 87. Minute kommt? Und damit sind wir bei Samuel Bangula. Vielleicht nochmal verbunden auch mit der Frage. Ich meine, das war unser Top-Transfer. Wieso spielt er denn überhaupt nicht von Anfang an? Was ist denn da das Thema grundsätzlich?
Das grundsätzliche Thema ist, glaube ich, tatsächlich die Arbeit gegen den Ball bei ihm. Deswegen spielt beispielsweise ein Marco Grüll immer, weil der defensiv sehr viel mitarbeitet. In diesem Spiel, wie wir gerade eben schon gehört haben, noch mehr als eigentlich gewünscht. Aber der macht die Meter, der geht energisch in die Zweikämpfe und arbeitet mit. Das ist was einem Samuel Bangula nicht unbedingt liegt, sondern der ist für die offensiven Akzente zuständig. Das ist natürlich von Vorteil, wenn du ohnehin weniger hast. Da kann ich den Trainer aber noch halbwegs verstehen, wenn dir dein Spieler einfach nicht in den Trainingseinheiten und in den vorherigen Partien anbietet, dass er konsequent als elfter Mann mit gegen den Ball arbeitet, was auch ein Victor Boniface nicht unbedingt tut, wo ein Keke Top ein wenig beweglicher ist, auch wenn das vom Aktionsradius und seiner Kernkompetenz des Stürms auch nicht viel mehr ist, dann verstehe ich, warum Horst Steffen sich grundsätzlich dafür entschieden hat. Aber natürlich wirkt es für den Außenstehenden komplett komisch, Samuel Bangula dann erst in der 87 zu bringen. Es passt aber ins Gesamtbild, weil Werder da dann wirklich mit 2-3 zurücklag und nur noch einen Treffer brauchte. Da war es dann auch egal, ob du 2-4 verlierst oder nicht, sondern jemanden, der nur noch nach vorne denkt. Und das ist aber natürlich, um jetzt noch Impulse zu setzen in 6 Minuten oder wie viel es dann noch am Ende waren, natürlich auch reichlich wenig. Aber das zeigt eben auch, dass auch ein Samuel Bangula noch viel lernen und verinnerlichen muss, wie Fußball in der Bundesliga funktioniert, aber wie sich auch der Trainer vorstellt und unterstützt nur einmal mehr, dass da eben ganz, ganz verschiedene Baustellen im Kader vorhanden sind, die gerade dazu führen, dass Werder nicht so auftritt, wie sich das alle wünschen.
Da liefert uns aber der Flo aus Mecklenburg-Vorpommern noch ein Gegenargument. Er schreibt nämlich, Bagula in meinen Augen bekommt viel zu wenig Spielzeit. Der Junge muss spielen, um zu lernen. Und dann haben wir noch eine weitere Frage dazu. Über die Aufstellung kann man immer streiten. Aber was hat Bangula denn verbrochen? Das ist im Normalfall unser bester Kicker. Den musst du doch laufen lassen. Dann bringt Steffen ihn in der 87. Minute. Das kannst du ja keinem erzählen. Generell wechselt man auch viel zu spät. Grüll war doch schon lange platt auf links. Hast du das auch so gesehen? Marco Grüll konnte nicht mehr?
Ja, der hätte definitiv auch früher runtergekonnt. Also in dem Spiel, ich bin da komplett dabei, Samuel Bangula da früher zu bringen. Natürlich müssen wir dann damit leben, dass wir vielleicht dann irgendwann hinterher auch mal wieder drüber diskutieren, dass er einfach nicht mitgearbeitet hat. Aber wenn wir jetzt den Spielverlauf so sehen und Marco Grüll auch völlig unglücklich agiert hat, natürlich darfst du, musst du, kannst du dann Samuel Bangula dann auch früher bringen. Also ist da definitiv der Mannschaft zu wenig geholfen, ihn jetzt nur am Ende zu bringen und darauf zu hoffen, dass ihm halt wie gegen Wolfsburg wieder irgendein Geniestreich gelingt, damit du dann auch wieder einigermaßen, ja, vernünftig noch irgendwie den Kopf aus der Schlinge bekommst. Also das stimmt, das hilft allen Seiten nicht. Aber das ist ein großes Problem. Werder hat keine erste Elf, auch wenn jetzt zuletzt mehrmals mit der gleichen Mannschaft begonnen wurde. Es gibt einfach zu viele Schwankungen innerhalb des Teams. Und ja, du hast einen Trainer, der vom Wechseln Gebrauch macht, auch dann irgendwie mal während einer Partie, aber nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt immer auch gleich eine Verbesserung in irgendeine Hinsicht. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft überhaupt jetzt am Wochenende gegen Stuttgart aussehen wird, weil es haben sich gerade im Gang nach vorne nicht viele dafür empfohlen, da jetzt aufgebaut zu werden.
Ja, du hast die Alternativlosigkeit eben angesprochen. Damit sind wir bei Victor Boniface. Der wurde ja eben in der Sprachnachricht auch nochmal angesprochen, der in der 79. kam für Cameron Puertas. Nachvollziehbar oder zu spät? Ich meine, bisher war er nicht der entscheidende Faktor.
Naja, bei dem Spielstand damals, den es gab, als er gekommen ist, ja, ist irgendwie nachvollziehbar, dass er noch reinkommt. Aber es regiert da weiterhin das Prinzip Hoffnung. Und ich verliere sie langsam auch. Also es ist einfach super dünn. Es sieht auch in den öffentlichen Trainingseinheiten, die wir zu sehen bekommen, sieht das auch alles, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, maximal gelangweilt aus. Das wird ihm wahrscheinlich auch nicht gerecht, weil Spaß hat er schon. Das kaufe ich ihm ab. Aber mir fehlt einfach dieses unbedingte, ich will noch was bewegen. Auch gestern, da gab es so eine Szene, da hat er den Ball dann ganz schön. Aber bis er dann die richtige Idee gefunden hat, dann wirklich den weiterzuleiten, ist die Spielszene eigentlich schon dreimal durch und die Gegner oder die Mitspieler stehen schon wieder hinter den Gegnern, so dass du zugestellt bist. Also da ist dann ja auch keinem mitgeholfen. Also ja, dieser Transfer, also der entwickelt sich wirklich in eine komplett falsche Richtung, wie sich das bei Werder erhofft haben. Und also es ist dann im Prinzip, du musst ja irgendwas machen und vielleicht ist er noch am ehesten derjenige, der was helfen kann. Aber das Gefühl ist ja schon lange irgendwie vorbei, dass du, wenn du Victor Boniface an der Seitenlinie stehen siehst, denkst, okay, jetzt bewegt's aber nochmal richtig was bei Werder in der Offensive.
Nee, das ist inzwischen auch so leicht ironisches Gelächter, wenn der aufläuft. Also zumindest war das bei uns gestern in unserem Werder-Cook-Kontext so. Ja, du siehst die 44 und dass die Leute nicht die Hände vorm Kopf zusammenschlagen, ist auch so ziemlich alles. Ganz einfach, ja, weil man sich natürlich mehr oft hat. Aber das Thema hatten wir schon so oft, da wollen wir uns jetzt nicht länger dran aufhalten. Ich würde nämlich viel lieber noch mal mit dir auf die Startaufstellung schauen. Seit einigen Spielen vertraut Horst Steffen eben auf Keke Top und Marco Grüll, aber noch auf eine andere Aufstellung auch mit Marco Friedl. Und damit sind wir bei Marc aus Schleswig-Holstein, Büdelsdorf.
Man müsste mal langsam auch darüber sprechen, warum mal wieder Keke Top von Anfang an spielt. ich bin der Meinung, dass das offensiv bei Bremen aktuell eine ganz schwierige Situation ist. Und ich finde, da hätten auch mal andere Spieler wie ein Jinma die Chance wieder verdient, von Anfang an zu spielen, weil der Sturm einfach mega, mega ungefährlich ist. Und genauso gut muss auch wieder ein Friedel in die Innenverteidigung. Dann muss leider der 18-jährige Koulibaly weichen. Es kann nicht sein, dass halt ein Innenverteidiger wie Friedel, der gehobenes Bundesliga-Maß ist, also da auf LV versauert. Und klar, wir wollen auf junge Spieler setzen, alles schön und gut, aber wir können uns das nicht mehr leisten. Wir kassieren zu viele Tore über die Seite von Friedel und ich finde, dass Steffen da langsam auch ein bisschen was ändern muss.
Da waren ein paar Forderungen drin. Ein paar haben wir eben schon abgeräumt. Ne? Wir haben über Jinma gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass der Sturm gefährlicher gemacht werden soll. Ich würde deshalb jetzt gerne nochmal auf dieses Thema Friedel zurück in die Innenverteidigung gehen. Denn hier wird es nochmal klar angesprochen, zu viele Tore entstehen über die Seite von Marco Friedel. Findest du auch, da haben wir einen dringenden Handlungsbedarf an der Stelle?
Ja, also zumindest offenkundig, dass das Vertrauen in Isaac Schmidt ja wirklich überhaupt nicht groß sein kann. Also mich verwundert es auch, dass du einen gelernten Außenverteidiger im Kader hast, der aber anscheinend ja deinen Ansprüchen nicht genügt und nicht einmal mehr eingewechselt wird im Moment. Ich kann verstehen, dass du deine Innenverteidigung, die auch, wie ich finde, gestern weitestgehend einen guten Job gemacht hat mit Amos Pieper und Karin Koulibaly, nicht rausreißt aus oder rausreißen willst, weil sie es einfach seit Wochen gut macht. Und dann muss Marco Friedel in diesen sauren Apfel beißen und der Linksverteidiger spielen, was er natürlich überhaupt nicht gerne macht, hat er jetzt auch schon häufiger gesagt. Er stellt sich da in den Dienst der Mannschaft. Aber in den Augen des Trainerteams scheint die, ich sag mal, Schwächung durch einen Isaac Schmidt auf links größer zu sein als durch einen Marco Friedel auf ungewohnter Position, weshalb man sich so entschieden hat, Koulibaly jetzt auf die Bank zu setzen, damit Marco Friedel wieder in der Innenverteidigung spielen kann, fände ich tatsächlich auch den falschen Weg, weil du hast ein junges, aufstrebendes Talent endlich mal, und zwar ein überproportional talentiertes, das seit Wochen dir eine gute Leistung zeigt und du immer noch nicht sagen kannst, der hat auch nur ein Bundesligaspiel entscheidend verloren. Und dann gibt's doch keinen Grund, ihn rauszunehmen, sondern er könnte die Zukunft sein, ob nun finanziell oder sportlich des SV Werder, dann musst du ihn auch spielen lassen. Amos Pieper bringt gute Leistungen seit Wochen, also warum sollst du als Trainer dann hingehen und sagen, ja, Jungs, ihr müsst jetzt wieder raus. Ich brauche den Captain in der Mitte und links stelle ich jemanden hin. Da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Dass das alles nicht so ist, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Und der Ausfall von Felix Agu somit im Prinzip ein Ereignis war, dass Werders Defensivabteilung da enorm durcheinander gewirbelt hat, ist ja mehr als augenfällig. Aber Ich kann die Grundidee verstehen, aber natürlich ist das keine Optimallösung. Aber also entweder musst du halt diese unangenehme Aufgabe irgendwann nehmen und jemand anderen aus der Innenverteidigung rausziehen, der es eigentlich verdient hat zu spielen, und dann das Experiment mit Isaac Schmidt nochmal wagen, weil bislang ist es jetzt immer nur dieses Gefühl, der kann das besser. Auch der hat im Training offenkundig noch nicht den Eindruck nachdrücklich entwickelt, dass er das wirklich kann. Was ich dann in puncto Personalplanung, da sind wir dann auch auf der höheren Ebene, natürlich auch bedenklich finde. Den wollten wir uns zurück im Sommer, den wollten sie bei Werder unbedingt haben.
Unbedingt.
Wochenlang um ihn gebuhlt, Ewigkeiten drauf gewartet. Und dass du dann natürlich nicht spielst, kann ich total nachvollziehen, dass das draußen spielen lässt. Das kann ich total nachvollziehen, dass das draußen komplett komisch ankommt. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses Vertrauen in Marco Friedel aktuell einfach größer ist.
Also im Grunde kann man unterm Strich sagen, wenige Spielerideen sind aufgegangen bis jetzt. Vielleicht könnte ein möglicher strategischer Ansatz sein, der uns von euch nochmal reingegeben wurde, leider namenlos. Für mich wäre die Idee, Isaac Schmidt links in eine Fünferkette. Mit Koulibaly, Friedel, Amos und Yuki. Damit wäre Yuki besser abgesichert, Friedel wieder auf seiner Innenverteidigerposition und generell keiner positionsfremd. Na, was hältst du davon?
Haben wir tatsächlich, das war vor 2 Wochen in Leipzig, haben wir das auch aus Steffen gefragt, ob das nicht mal eine Idee wäre. Und darauf antwortet er auch nur so, ja, aber dann müsste ich vorne was ändern. Und zwar in dem Fall, dass da Marco Gröll beispielsweise weichen müsste. Weil der ist für ihn jetzt aktuell der Flügelspieler auf links, den er eben sowohl vorne als auch hinten gerne sehen möchte. Und der würde dann weichen müssen, weil er davor dann anders agieren würde. Also vielleicht würde Marco Grüll dann einfach eine andere Position bekleiden, sei durchaus möglich, weil der ja relativ flexibel ist. Aber das war die Überlegung, die der Coach vor 2 Wochen da angegeben hat, weshalb Isaac Schmidt nicht reinkommt, weil er Marco Grüll vorne für eine Fünferkette hinten nicht opfern möchte.
Aber vielleicht würde das immerhin dem Spiel mal Sicherheit geben. Ich sag mal ganz ketzerisch, wenn vorne gerade eh nicht viel geht, dann sieh doch erstmal zu, dass du es hinten wieder gut hinkriegst. Ja, ich meine, und hinten, man muss ja sagen, die Defensive macht ja gar nicht so einen schlechten Job.
Deswegen, also das will ich auch sagen.
Das ist ja nicht die große Baustelle. Aber wenn du halt merkst, dass eben über die Friedel-Position nicht so richtig Sicherheit ausgestrahlt wird und dass Marco Friedel einfach in der Mitte einen viel besseren Job machen könnte. Vielleicht ist es zumindest mal wert, die Sache auszuprobieren.
Ja, sicherlich ein Argument. Ich sehe es trotzdem so, dass Werders Probleme eher im Zentrum und davor liegen und da für viel mehr Entlastung mit höherer Qualität im Passspiel etc. gesorgt werden muss, weil das dann auch die Leute dahinter noch mehr entlastet. Und sie viel freier agieren können. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem und es hilft uns nicht, uns jetzt hinten mit einer Fünferkette zu einzumauern, beziehungsweise dann die Außen trotzdem hochzustellen, wenn es hinten dann auch nicht konsequent durchgängig funktioniert. Also muss man alles abwägen und wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass Werder vielleicht nicht das richtige Personal an der einen oder anderen Stelle hat. Da wird es jetzt mit dem ein oder anderen Wechsel so auf kurzen Blick vielleicht auch erstmal kurzfristig nicht so funktionieren, wie sich das einige halt dann wünschen.
Du kennst den Spruch, hast du einmal Sch am Fuß, hast du Sch am Fuß. Das gilt auch für das Spiel gestern, ja. Nicht nur, was jetzt irgendwie den Kader, die Aufstellung, die Einwechslung angeht, sondern wenn wir auf die Szene des Spiels schauen, denn da gab es eine Szene insbesondere, die euch und mich im Übrigen mit viel Unverständnis zurückgelassen hat. Der vermeintliche Handelfmeter, die Szene in der 90. Minute. Jens Day spielt den Ball, landet am weggestreckten Arm von Capaldo. Ja, und Luis aus Utrecht fragt sich, war das nicht ein klarer Handelfmeter für Werder? Ich bin kein Fan solcher Elfmeter, aber der Regel nach ist doch vollkommen egal, aus welcher Nähe der Schuss kommt. Stays Schuss geht Richtung Tor und mindestens ein Hamburger ist klar mit abgestrecktem Arm dran. Genau, die Handspielregel. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Warum aber schaut sich Stegemann diese Szene nicht noch einmal an? Wie ist das zu erklären? Ich meine, ich fand's auch sehr eindeutig, aber dass du als Schiri an der Stelle noch nicht mal den Videobeweis bemühst, da bin ich wirklich komplett lost an der Stelle.
Ja, also ich erstmal die grundsätzliche Entscheidung verstehe ich auch nicht. Ich blicke da tatsächlich auch nicht mehr durch, weil ich fest davon überzeugt bin, in der kommenden Woche, wenn es eine vergleichbare Szene gibt, wird sie dann wieder gepfiffen. Und der Schiri, den muss man in Anführungszeichen da in Schutz nehmen, weil er wahrscheinlich einfach Signal übers Ohr bekommen hat. Nö, ist alles sauber gewesen, brauchst dir nicht anzugucken, wir spielen weiter. Es gab, das konnte man im Stadion relativ gut sehen, während die Szene noch weiter lief und die lief ja eine ganze Weile noch weiter, haben sich die Bremer Spieler natürlich immer wieder erkundigt und Schiri Stegemann hat irgendwann mit den Armen so eine ablehnende Haltung und winkende Haltung eingenommen. Nee, das war nichts. Die Szene, da ist nichts gewesen. Also er wird das Signal übers Ohr bekommen haben, brauchen wir uns nicht wieder anzugucken, alles sauber. Also lag der Problem in dem Fall dann eher beim VAR. Weil der Schiedsrichter hat ja für sich auf dem Platz die Entscheidung getroffen, es war kein Elfmeter, so wie wir es halt früher aus Zeiten kennen, wo es noch keinen VAR gab. Und wenn der VAR ihm dann übers Ohr das Signal gibt, nö, hast du alles richtig entschieden, war sauber, dann hat der Schiri in dem Moment natürlich auch keinen Grund zu sagen, ich gucke mir das nochmal an. Also da hätte ja das Signal aus Köln kommen müssen.
Genau, aber dann, wenn wir dann im Kölner Keller sind, frage ich mich, was sehen die da und verstehen Total. Die eigentlich ihre eigene Regel noch
Bin ich
an
auch
der
voll
Stelle?
Bei dir. Ich sag Weil, ja, ne, ich blick da also, auch nicht mehr durch.
Ja,
Für
ich weiß, ich mach dich jetzt hier auch nicht an. Nur, also mich macht es wirklich sauer, weil ich weiß nicht, wie oft wir schon über abstehende Körperteile gesprochen haben in diesem Podcast, ja. Wie weit ist ein Arm weg? Wo trifft der Ball? An welcher Stelle ist die Berührung und so weiter? Wie proaktiv wird der Arm rausgeschoben? Wie passiv ist das Körperteil? Also ich kann es so langsam nicht mehr hören. Und das wäre natürlich nochmal ganz spielentscheidend an der Stelle gewesen. Eine zweite Szene vielleicht, bevor wir uns da jetzt zu sehr dran festbeißen, war die in der 84. Friedel erobert den Ball gegen Königsdörfer, der geht zu Boden. Mhm. Daraus entsteht dann der Freistoß. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, für mich auch überhaupt kein Foulspiel. Also klarer Ballgewinn für Marco Friedel. Ist dann natürlich bitter, dass genau aus dieser Szene dann auch noch das entscheidende Tor entsteht, weil der HSV dann durch den Freistoß im Ballbesitz kommt, die Szene initiieren kann, die zum Tor führen. Man muss aber auch ehrlich sagen, auch das hätte Werder, ich will nicht sagen mit relativ einfachen Mitteln, aber auf jeden Fall mit einer engeren und besseren Zweikampfführung definitiv noch unterbinden können. Deswegen bin ich auch weit davon entfernt, jetzt irgendwie die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen. Das hat Werder sich wirklich schon absolut selbst zuzuschreiben. dass dieses Spiel da gestern verloren gegangen ist.
Auf jeden Fall eine eindrucksvolle Kulisse gestern im Stadion. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, ne? Also lauter Support, fette Kulisse, viel Pyro. Fragt man sich ja immer, welche Mannschaft kann da am meisten von profitieren. Eine Sache hast du mir noch mit auf den Weg gegeben. Da gab es eine Durchsage bezüglich eines Laserpointers. Was war denn da?
Ja, absolutes Unding. Also über Pyro kannst du ja schon diskutieren. Findest du das gut oder findest du das nicht gut? Beide Fanlager haben es gestern genutzt und natürlich auch da dem Nordderby einen Rahmen verliehen, der einfach speziell war. Also ich fand auch Stimmung auf beiden Seiten hervorragend. Insgesamt ist genau das gewesen, was du dir irgendwie wünschst. Deswegen ist es gut, dass das Nordderby wieder da ist. So eine Laserpointer-Nummer und damit irgendwelche gegnerischen Fans oder Spieler gar blenden und so aus dem Gästeblock heraus. Ja, ist nicht nur unfair, ist absolut unnötig. Also gehört nicht ins Stadion, völliger Blödsinn.
Ja, und nach dem Spiel gab es ja dann auch irgendwie nochmal starke Reaktionen auf beiden Seiten. Da war noch ein bisschen Provokation im Spiel, wie sich das gehört für ein Nordderby natürlich.
Ja, genau, also es gehört dann irgendwie zum Nordderby dazu, trotzdem natürlich auch da ein bisschen überdreht, aber von beiden Seiten, also dass dann plötzlich irgendwie ein Hamburger Youngster, der gar nicht zum Kader gehört, sich da aufbäumt und da, ich sag jetzt mal, den großen Hampelmann macht, ist das eine, finde ich schon überzogen, dass die Werder-Spieler und Verantwortlichen teilweise dann wirklich darauf auch noch eingehen, und da dann selber noch irgendwie mit in die Rudelbildung einsteigen, ist jetzt auch absolut unnötig. Genau das hat auch Clemens Fritz hinterher gesagt, müssen wir einen kühleren Kopf bewahren, müssen wir drüber stehen. Ja, ist halt Nordderby, da fällt das nicht ganz so leicht und Provokationen gehören ja auch irgendwie dazu. Auf Hamburger Seite hast du dich natürlich gefreut, dass nach allem, was du immer so an Hämen zu hören bekommen hast, nicht nur in der vergangenen Woche, sondern in den vergangenen 7 Zweitliga-Jahren und was da nicht alles war, ist das für die natürlich eine große Erleichterung gewesen, es jetzt dem SV Werder mal gezeigt zu haben, dass Werder da natürlich dann drauf einsteigt, hat beiden Seiten nicht so gut. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, auch von HSV-Seite, ja, dann gewinnst du dieses Ding, dann feier dich doch selber ab. Also freu dich, genieß den Moment, geh in die Kurve, mach eine richtige Party. Dann aber erstmal direkt sich vor der Bremer Bank aufzustellen und da dann irgendwelche Gesten zu machen, weiß ich nicht. Also brauchst du nicht. Also ich würde mal sagen, es gibt schlechte Verlierer, es gibt aber auch schlechte Gewinner.
Ja, auf jeden Fall hat sich da gestern eine Menge entladen, was ich im Vorfeld aufgebaut hatte. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Stimmung, die gefühlt komplett im Eimer ist? Klaus aus Hamburg hat noch ein paar Fragen, die in dieser Woche relevant sein könnten, an denen wir vielleicht arbeiten sollten. Also nicht wir, sondern die Beteiligten und die Verantwortlichen. Er schreibt, für mich als Hamburger Bremer war das heute besonders bitter. Wieso bekommen wir nicht regelmäßig die notwendige Energie auf dem Platz? Brauchen wir Leo mal wieder auf dem Platz? Den hätte ich auch so gerne gesehen. Wo sind die Automatismen im Offensiv? Spiel. Defensiv stehen wir ja grundsätzlich ganz vernünftig da, aber nach vorne geht wenig. Was war das noch herrlich, als Schmied noch genau wusste, wo er hinlaufen oder hinspielen musste im Zusammenspiel mit Buchs und Weiser. Das war wie einstudierte Tänze, davon sind wir weit entfernt. Ja, fangen uns all diese Themen jetzt mal ein. Also wie bekommst du denn jetzt den Frust für uns in Energie gedreht, lieber Malte?
Ja, ich glaube, das wird tatsächlich eine absolut harte Aufgabe in dieser Woche, weil ich glaube, dass so eine Niederlage einfach nochmal mehr nachweht und auch wehtut, als es eine normale Niederlage tut, in Anführungszeichen, die du vielleicht nach 1-2 Tagen abschüttelst. Du weißt, es kommt jetzt der VfB Stuttgart, das wird alles andere als einfach. Du triffst wahrscheinlich auf ein Bremer Publikum am Sonntag, das jetzt auch, ja, ich sag mal, ein bisschen gereizter reagieren könnte, wenn es nicht so gut läuft, weil man einfach sieht, was so zuletzt so ein bisschen aus der Hand gegeben wurde. Das Vertrauen in den ein oder anderen Spieler ist nicht so da. Innerhalb des Teams scheint es auch ein bisschen zu knirschen, gar nicht, was die Spieler untereinander angeht, sondern du hast ja Leo Bittencourt angesprochen, fand ich sehr interessant, hat gestern ganz kommentarlos bei Instagram einfach eine Kachel von uns, von der Deichstube, geteilt, die war vor dem Spiel erschienen, wo es einfach nur um statistische Fakten ging und diese Statistik besagte unter anderem, dass er im aktuellen Werder-Kader der erfahrenste, ich sag mal, Nordderby-Spieler sei, zumindest von denen, die gerade zur Verfügung stehen. Und einfach, ja, wie du auch sagst, den hättest du auch gerne gesehen. Er sich selber wohl auch auf dem Platz. Also es war durchaus eine mehr als, auch wenn er es halt kommentarlos gemacht hat, offene Kritik daran, dass er nicht gespielt hat. Vielleicht ist da jemand, der nun wirklich nichts mehr zu verlieren hat, weil wir wissen alle, Vertrag läuft am Ende aus. Er spielt jetzt nur noch eine Nebenrolle. Vertragsgespräche, so richtig nach vorne geht's da nicht. Vielleicht hat man ihm mittlerweile signalisiert, für dich geht's hier zu Ende. Also der hat in dem Sinne nichts mehr zu verlieren, aber das war natürlich schon eine offene Konfrontation. Also es gibt gerade so viele, viele kleine Baustellen und das zeigt einfach, wie sehr dieses Team einfach eine Balance braucht und aber gerade aus der Balance geraten ist.
Ja, um Leo Bittencourt tut's mir echt leid, weil ich glaube, der hätte gestern den richtigen Spirit reinbringen können und auch den Biss, den du brauchst. Und genau das ist einer, der das Nordderby in- und auswendig kennt, der es versteht. Ja, vielleicht brauchen alle ein bisschen mehr Leo in sich. Wir schauen mal, was die Woche passiert. Wir bleiben natürlich wie immer dran. Dann haben wir diese unwürdige Zeit am Sonntag, 19:30 gegen Stuttgart. Also ich weiß auch nicht. Ich muss mich motivieren, aber ich werde es natürlich tun. Bis Sonntag sieht die Sache wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Der VfB stand jetzt auf dem 6. Platz. Das wird eine harte Nuss. Und ja, die Mannschaft wird sich daran messen lassen müssen, was sie auf den Platz bringt, mit welcher Einstellung sie vor allem auch reingeht. Und auch das Trainerteam sollte jetzt mal frische und auch die notwendigen Impulse setzen.
Absolut.
So, das war mein Wort zum Montag. Ich verdaue den gestrigen Tag, du sicherlich auch. Und ihr dürft das mit uns gemeinsam tun, wenn ihr denn mögt. Dann schickt eure Nachrichten wie immer an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Da ist eure Anspielstation. Wir lassen das Ganze jetzt wirken, sacken und sind für euch natürlich täglich da. Wenn ihr das gut fandet, was ihr hier gehört habt, dann lasst uns 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Malte, willst du noch was sagen oder war es das von deiner Seite? Weil wir sind, glaube ich, inzwischen bei 45 Minuten oder so. Es war eine lange Geschichte heute mit uns.
Ja, ich hoffe, dass unsere Halbzeit besser war als die Bremer Hälfte. insofern, nee, ich bin auch durch. Ich schreibe mir jetzt noch quasi die Finger wund und verarbeite auf das Wochenende und dann, ja, ich werde auf jeden Fall drauf schauen, ob Werder da die Kurve bekommt. Das wird echt eine ganz spannende Zeit.
Wir hören uns auf jeden Fall kommende Woche. Cheers vom Nachspieler. Ciao. Ich macht's gut.